Nun lesen wir weiter im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 7 bis 11. Wir haben ja schon einleitend gesagt, der Johannesbrief beschreibt die Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Johannes ist ja der Apostel der Liebe, der Apostel, der nahe am Herzen Jesu auch beim Abendmahl lag, der durch die Gabe des Heiligen Geistes ein tieferes Verständnis für den Sohn Gottes bekommen hat. Nicht für den König Jesus, nicht für den Knecht Jesu, nicht für den Menschensohn, sondern für den Gottessohn. Und das ist noch eine tiefere und höhere Offenbarung, als das die anderen Apostel bekommen haben. Er spricht und darf sprechen von der geistlichen Verbindung zu dem lebendigen Gott in Jesus Christus und somit auch untereinander. Heute wollen uns diese Verse, die ich gleich lese, sagen, dass wer Jesus liebt, will auch in dem erfüllten Wort Gottes leben. Das gehört einfach zusammen. Wer Jesus liebt und die Gemeinde will im erfüllten Wort Gottes leben. Johannes durfte schreiben, meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis, und er weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Also hier wird ganz deutlich, der geistliche Zusammenhang und Zusammenhalt mit dem Erlöser und den Erlösten gezeigt. Und somit auch der Zusammenhang der Erlösten mit dem erfüllten Wort Gottes. Diese lebendige Gemeinschaft mit Gott in Jesus Christus und somit diese lebendige Gemeinschaft mit den Erlösten in Christus schließt also die absolute Anerkennung des göttlichen Wortes ein. Wir verstehen also schon am Anfang, dass wir nicht sortieren können und dürfen, was in der Bibel Gottes Wort ist und was nicht, sondern die Gemeinschaft mit Gott in Jesus Christus sagt, es ist alles Gottes Wort, auch wenn ich es nicht verstehe. Aber ich will in diesem Wort leben und von diesem Wort erfüllt werden. Gemeinschaft mit Gott ohne sein ewig gültiges Wort anzunehmen, ist nicht möglich. Wenn jemand meint, Gott leben und dienen zu können, ohne sein erfülltes Wort anzunehmen und sich davon bewegen zu lassen, der irrt. Er geht verkehrte Wege. Er kann nicht den Weg des Lebens beschreiten. Im Johannesevangelium, auch wieder hier Johannes, der ja dafür ersehen war, gewisse Dinge aufschreiben zu dürfen, da sprach im 8. Kapitel Jesus zu den Pharisäern, die ja ihre eigene Erkenntnis in den Glauben an Gott oder in den Weg mit Gott hineinbrachten, dass sie fehlgehen. Wer seine eigene Erkenntnis in den Glaubensweg reinbringt, geht immer falsch. Nur das Wort Gottes allein gibt den rechten Weg vor. Und das soll verklärt werden. Und hier sagte der Herr Jesus zu ihnen in Johannes 8, Vers 45 und weitere, Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr denn nicht? Wer nämlich von Gott ist, der hört Gottes Worte. Wer von Gott ist, der hört Gottes Worte, er geht auch darauf ein. Ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Das ist eine harte, aber klare Rede zu denen, die da sagten, wir glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Jesus sagt, nein, ihr glaubt nicht. Denn wenn ihr glauben würdet, würdet ihr den Worten Gottes auch im Herzen glauben und darauf eingehen. Denn das ist untrennbar voneinander zu sehen. Warum glaubt ihr nicht? Denn wer von Gott ist, der hört auch Gottes Worte. Wer nicht von Gott ist, der hört Gottes Worte auch nicht. Also ganz klar. Jetzt schreibt hier Johannes durch den Heiligen Geist, dass das neue Gebot auch das alte ist. Das alte Gebot, das heißt, Gott ist ja unveränderlich. Was er einmal gesagt hat, das stimmt. Und das da behält er auch bei. Nur die Erfüllung dieses Wortes hat einen Werdegang im Herzen und im Leben der Gläubigen. Johannes will der Gemeinde deutlich sagen, dass es sich im Neuen Testament nicht um ein neues Wort handelt, sondern um das alte Wort in der Erfüllung. Darum lesen wir ja auch von dem Herrn Jesus, dass er gesagt hat, ich bin ja nicht gekommen, irgendwas aufzulösen und was Neues zu geben. Ich bin gekommen, Matthäus 5, um es zu erfüllen. Es ist kein neues Gebot, sondern das alte, das jetzt erfüllt worden ist. Es ist das Wort, wie Johannes schreibt, vom Anfang. Vom Anfang. Das, was der himmlische Vater in diese Welt gerufen hat, um die Menschenkinder zu retten, aus der Verlorenheit zu ziehen, in sein ewiges Reich. Es ist das Wort von Anfang seiner Allmacht. Es ist das Wort seiner Schöpferkraft von Anfang an. Es ist das Wort seiner Ordnungen. Es ist das Wort seines Willens und das Wort seiner Kraft nach seinen Möglichkeiten, diesen seinen Willen umzusetzen. Das ist von Anfang an immer dasselbe Wort. Es gibt nichts Neues, darum auch im Johannesevangelium gleich im ersten Vers, Kapitel 1, Vers 1, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das ändert sich nie. Verstehen wir? Deswegen brauchen wir dieses Wort, was von Anfang an war, jetzt in der Erfüllung durch Jesus Christus in unserem Herzen. Und dieses Wort soll in uns pulsieren und wir sollen es gerne annehmen. Das Alte ist also stets auch das Neue. Und das Neue ist stets auch das Alte, weil unveränderlich und vollkommen. Gott ist unveränderlich und vollkommen. Er hat keinen Werdegang in sich selbst, der noch zur Verbesserung seines Zustandes führt. Er ist immer derselbe. Das war er am Anfang, das ist er heute. Unwandelbar. Und was er sagt, gilt für alle Zeiten. Es ändert sich nichts. Nur für uns hat sich was geändert, weil wir dieses Wort von Anfang nicht erfüllen konnten und einen Erfüller brauchten an unserer Stadt. David sagte bereits schon durch den Heiligen Geist im Psalm 19, Vers 8, das Gesetz des Herrn ist also vollkommen. Da muss gar nichts mehr hinzugetan werden. Es ist vollkommen. Darum wies auch Jesus in der Bergpredigt darauf hin und sagte, das ist der Maßstab, ihr sollt auch vollkommen sein. Ja? Matthäus 5, Vers 44 bis 45 und 48, ich lese uns das mal. Das heißt, der Anspruch zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott ist, dass auch wir vollkommen sind. Und vollkommen sind wir nur in diesem vollkommenen Wort und Werk, das Jesus für uns vollbracht hat. Die Gemeinschaft mit ihm vermittelt uns total die Vollkommenheit. Die brauchen wir, um in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott leben zu können. Ich lese uns also hier Vers 44, wo Jesus sagt, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt ja seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und dann heißt es nachher in Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Merken wir, das ist die Deckungsgleichheit. Wie der Vater im Himmel vollkommen ist, sein Wort, sollt ihr auch vollkommen sein. Und natürlich wird gesagt, ihr als Mensch könnt es aus euch nicht, aber dazu ist Christus gekommen, der Wohnung in euch gemacht hat und jetzt seid ihr durch ihn vollkommen. Und dieser Vollkommenheit gilt es zu leben. Das meinte der Herr Jesus, wenn ihr dieses Wort der Vollkommenheit nicht hört, gehört ihr gar nicht zu mir. Wenn ihr es nicht aufnehmt, gehört er gar nicht zu mir. Wer zu mir gehört, nimmt auch diese Vollkommenheit des Wortes des himmlischen Vaters in sich gerne auf. Durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist entsteht also die Vollkommenheit in uns, weil Christus Wohnung gemacht hat, er der Vollkommene. Deswegen ist das ja so wichtig, wie es auch in Johannes 3 steht, dass Jesus zu Nikodemus sagt, es sei denn, dass jemand von neuem geboren wird, sonst kann er nicht vollkommen sein. Er muss vollkommen sein, um in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater und den Erlösten stehen und leben zu können. Sonst bleibt er immer außen vor. Denn da sind nur Vollkommene drin, mit dem vollkommenen Gott. In der Apostelgeschichte 13 sagte ja auch, erklärte in Antiochia der Apostel Paulus den Gläubigen, die da zusammenkamen, aus Juden und aus Heiden, dass der, der an Jesus Christus glaubt, der allein wird gerecht. Apostelgeschichte 13, 38, 39, er erklärte, wer der Sohn Gottes ist. Und nur hier ist die Erfüllung des Wortes, das schon immer da war, aufgedeckt und gezeigt in Christus. Und wer ihn hat, den Vollkommenen, der ist vollkommen. Der passt gleich in den Himmel hinein. Die Gerechtigkeit durch die Erfüllung des alten Gebotes, also kein neues Gebot, das alte Gebot wird erfüllt und erscheint uns dann als ein neues. Es ist aber das Wort vom Anfang. Und die Kraft dieses Wortes wird auch deutlich gemacht. Allein im ersten Kapitel von 1. Mose heißt es 8-mal vom Worte Gottes, Gott sprach. Er sprach, und es geschah, weil in dem Sprechen des Wortes, in dem Wort Gottes die Kraft vorhanden ist, alles zu ändern, alles zu wenden. Und deswegen schreibt ja Johannes auch hier, dass dieses Wort von Anfang in den Gläubigen als das vollendete Wort in Christus pulsieren soll, damit durch diese Kraft alles erfüllt ist, was der Mensch braucht, um in den Himmel zu passen. Ob er nun 10 Jahre alt ist oder 100 Jahre alt ist, er soll aus dem Stand in den Himmel passen. Dazu braucht er also die Kraft des vollkommenen Wortes. Ja, wir könnten die Verse durchgehen in 1. Mose 1, wo es heißt, Gott sprach, dann wurde es Licht. Gott sprach, dass sich eben das Wasser unter dem Himmel und der Erde scheiden soll. Gott sprach. Und dann kamen auch die Pflanzen und dann sprach er und dann kamen die Tiere im Meer. Dann sprach er und dann kamen die Tiere auf dem Lande und er sprach, dann lasst uns Menschen machen und es geschah dann. Immer Kraft des Wortes. Auf diesen Willen und die Worte des Schöpfers, wie Jesus Christus in der Gemeinschaft ist mit dem Vater, sollen auch wir in der Gemeinschaft bleiben. In Johannes 15, Vers 10 spricht ja Jesus, und das ist ja immer wieder so deutlich, diese enge Gemeinschaft, da passt also nichts mehr dazwischen, wo diese Gemeinschaft gepflegt und erkannt wird, sagt er, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe, so sollt auch ihr die Gebote halten und in meiner Liebe bleiben. Also auch er spricht an unserer Stelle in der Stellvertretung, ich halte das Gebot und die Worte von Anfang des himmlischen Vaters. Und dadurch bleibe ich in seiner Liebe. Dadurch. Und deswegen ist uns hier gesagt, nur dadurch, dass wir auch im Worte Gottes bleiben und es tun, bleiben wir auch in seiner Liebe und werden der Kraft Gottes teilhaftig, die uns befähigt, anders zu leben, als wir als natürlicher Mensch gelebt haben. Die uns befähigt, durch den Heiligen Geist zu lieben, in einer Liebe, die wir gar nicht kannten, nicht hatten. Feinde lieben, wie Jesus sagt, dass ihr vollkommen seid. Merken wir, welch ein hoher Anspruch, aber auch eine hohe Fürsorge der himmlische Vater für uns Menschen freigesetzt hat, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Diese Gebote standen also von denen, der Herr Jesus sagt, ich halte die Gebote meines Vaters. Das sind diese Gebote des 10 Wortes in 2. Mose 20, nicht? Diese 10 Gebote, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Ich halte diese Gebote. Ich tue das. Und vor allen Dingen, ich tue dieses Gebot und ich halte das Gebot, den Vater zu lieben und den Nächsten zu lieben. Das sind nämlich diese Gebote, die auch Jesus abgefragt hat, den Pharisäer, wie steht es denn geschrieben? Und er hat dann so und so gesagt, und einmal war es auch umgekehrt, dass Jesus dieses Gebot zitierte, in Matthäus 22, Vers 37 und weitere. Das ist das Gebot in 5. Mose 6, Vers 5, du sollst Gott lieben. Ich halte die Gebote, sagt Jesus. Wie ich meines Vaters Gebote halte. So sollt ihr auch die Gebote halten. Du sollst Gott lieben und 3. Mose 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben. Ich halte die Gebote, sagt Jesus, die Gebote des Vaters. Und somit, wenn ich in eurem Herzen bin, sollt ihr auch diese Gebote halten. Wir merken also, wie eng unser Glaubensleben an Gottes Wort gebunden ist. Und da ist gar kein Platz für persönliche Interpretation. Sondern da ist nur Platz für Offenbarung und Anweisung. Und ja, aber wir merken ja auch in unseren Tagen, aber sicher auch in den Tagen zuvor, dass der Mensch allgemein sehr unwillig ist, sich Gottes Wort offenbaren zu lassen. Sondern er will seine eigene Interpretation hineingeben, die er dann anerkennt. Er will es nicht so hören, wie Gott es sagt, nicht? Dabei ist es das Wort vom Anfang, das auch neu erscheint im Neuen Testament. Das ist das alte Wort, das, was von Anfang an gesagt worden ist. Jesus Christus ist diese Offenbarung. Ein dritter Punkt, das Wort wird entschleiert für uns. Es ist vorher ein dunkles Wort gewesen, bevor wir wiedergeboren wurden. Man konnte die Bibel lesen und doch nicht verstehen. Theologen lesen die Bibel und verstehen sie auch nicht, wenn sie nicht wiedergeboren sind. Sie orakeln da irgendwas hinein, was überhaupt gar nicht drinsteht. Und so geht es allen Menschen. Allen Menschen, die nicht die Entschleierung des Wortes erleben durch die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott im Heiligen Geist, sie verstehen nichts von dem, was gesagt wird. Und deswegen gibt es so viele falsche Interpretationen. Obwohl diese Gebote ja, wie wir gelesen haben, von Anfang an schon in der Welt waren, erkannte sie niemand in ihrem rechten Sinn. man versuchte sie irgendwie einzuhalten. Wir lesen sie ja auch da im Neuen Testament. Die Pharisäer haben mir gesagt, naja, wir machen das ja und so. Der Herr sagt, nein, ihr macht es in Wahrheit nicht. Ihr habt euch nur vorgestellt, wie das erfüllt werden könnte. Und jetzt denkt ihr, ihr habt es begriffen. Es ist nicht so. Ihr habt es nicht erfüllt. Ihr konntet es nicht verstehen. Ihr hattet versucht, diesen Geboten nachzugehen, aber ihr konntet sie nicht erfüllen. Alle blieben Gott schuldig, was in der, die Erfüllung des, seines Wortes betraf. Sie konnten nicht diesen Geboten Folge leisten. Darum kam Jesus Christus in diese Welt, um das zu tun, was wir nicht tun konnten. Er erfüllte und entschleierte zugleich das Wort Gottes und brachte es ans Licht, wie es tatsächlich zu verstehen und einzuhalten ist. Wenn Johannes von einem neuen Gebot spricht, also meint er das enthüllte Gebot. Es ist in Wahrheit das alte, was aber verschleiert war vor den Menschen. Und jetzt redet er von dem neuen, was enthüllt ist in Jesus Christus. Das wahre Erkenntnislicht scheint jetzt in dem Sohn Gottes allein. Und hier verstehen wir, warum Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht. Er hätte auch so sagen können, ich bin die Enthüllung des wahren Inhalts der Worte des himmlischen Vaters. Ich bin das Licht. Und wer mir nachfolgt in dieser Erfüllung, also wer mich aufnimmt, der wird nicht mehr in der Finsternis, in der Verschleierung des Wortes des Vaters leben, sondern es wird offenbar werden. Einmal sagte der Herr Jesus auch zu den Pharisäern, ihr seid nicht von meinen Schafen, ihr versteht es ja gar nicht. Ihr müsstet es jetzt verstehen, wenn ihr zu mir gehören würdet, weil ich das Licht bin. Ich bin die Enthüllung des Inhalts des Wortes und die Erfüllung. Und wenn ihr zu mir gehörtet, dann würdet ihr ja nicht mehr in der Finsternis wandeln. Also so ganz eng sagt der Herr das und ist mit Recht, weil kein anderer das Wort Gottes enthüllen kann, außer der Sohn des lebendigen Gottes. Deswegen auch diese Aufforderung in Johannes 12, glaubt an das Licht. Glaubt an die Enthüllung des Wortes, glaubt an Jesus Christus, damit ihr des Lichtes Kinder seid und jetzt in der Wahrheit leben könnt. Ansonsten könnt ihr nicht in der Wahrheit leben. So ist das deutlich gesagt. Wir merken also, der Apostel Johannes, der hat da noch ein ganz anderes Hintergrundwissen bekommen als andere Apostel. Er konnte diese Nähe zu dem lebendigen Gott viel inniger aufzeigen. Und in diesem Zusammenhang verstehen wir ja auch, was mit der Decke Mose gemeint ist. Da ist eine Verhüllung. Diese Verhüllung lässt nicht zu, dass das Wort Gottes so erkannt wird und darauf eingegangen werden kann, wie es erkannt werden soll. Der Apostel Paulus schrieb ja zum Beispiel in 2. Korinther 3, Vers 14. Und da geht es ja gar nicht jetzt nur um die Erfahrung, dass der Messias gekommen ist, sondern das, was am Anfang geschrieben wird, wird nicht verstanden. Von Anfang an wird nicht verstanden, ja? Ich lese mal hier ab Vers 14. Da heißt es, ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, über dem Wort von Anfang. Wenn sie es lesen, verstehen sie es nicht, weil sie nur die Decke nur in Christus abgetan würde. Der Schleier würde dann weggenommen werden. Aber vorher verstehen sie es absolut nicht. Bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Und erst wenn Israel sich bekehrt zu dem Herrn, dann wird diese Verschleierung, diese Decke weggenommen. Also das heißt, auch das Alte Testament verstehen sie nicht. Das versteht keiner. Denn wenn das verstanden worden wäre, dann hätte man ja vielleicht auch die Gebote zumindest denken und einhalten, versuchen einzuhalten. Aber sie konnten weder gedacht werden, noch hat man gewusst, was man wirklich einzuhalten hat. weil die Einhaltung der Gebote nicht nur ein rationales Denken voraussetzt, sondern eine geistliche Verbindung zu dem lebendigen Gott, der da gesagt hat, du hast schon getötet, wenn du den anderen Rache nennst, dann bist du schon Totschläger. Da brauchst du gar nicht erst die Hand an ihn zu legen. Das verstehen wir nicht. Aber das ist die Erfüllung der Gebote, so wie Gott sie sieht. Und der Schleier liegt darüber, auch wenn sie das Alte Testament lesen. Erst wenn sie sich bekehren, wird durch Jesus Christus, und das gilt ja auch uns, diese Decke, die Verschleierung des Wortes weggenommen. Wozu? Um dem Wort jetzt zu leben. Und da komme ich zu dem Anfang zurück. Wir können nicht sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus Christus und lassen das Wort nicht zu. Sein Wort ist ein Maßstab, nur Maßstab. Weder mein eigenes Denken noch das Denken anderer ist entscheidend, sondern nur das Wort. Und das ist das Gebetsanliegen der wiedergeborenen Kinder Gottes, dass das Wort sie jetzt bewegt, das Vollkommene. Und das versuchen wir ja auch als Gläubige täglich in unserer stillen Zeit so zu handhaben. Wir gehen nicht daran vorbei, weil wir wissen, ohne diese Führung machen wir alles falsch vor Gott. Nichts wird richtig, weder in Gedanken, noch in Worten, noch in Taten. Es geht also um die Werke, die Gott will, dass sie in uns vollführt werden durch Jesus Christus. Die Werke, die im Lichte Gottes, im Lichte Jesu stattfinden. Das Leben also im Licht schließt zugleich das Leben am Werk Gottes mit ein. Wer also im Licht lebt, steht am Werk des Lichtes. Und das Werk des Lichtes Gottes ist das Werk der Liebe. Das Werk der Liebe, deswegen lesen wir auch in 1. Korinther 13, egal was sonst alles gesagt wird, die Liebe ist Oberherrschaft, ist das Größte. Ja, und wo die nicht ist, sind auch die untergeordneten Dinge nicht richtig eingeordnet. Sie können gar nicht richtig Raum greifen. Das oberste Werk des Lichtes ist der Ausdruck der Liebe Gottes und des Werkes Gottes der Seelengewinnung. Die Aufrichtung aus dem Tode zum ewigen Leben, zum seligen Eingang in das himmlische Reich. Wer also sagt, dass er, so sagt, schreibt Johannes auch, dass er in der Gemeinschaft mit Jesus durch den Heiligen Geist lebt und liebt aber nicht die, die auch erlöst sind, der macht sich was vor. Das stimmt nicht. Denn wer in der Gemeinschaft mit dem Herrn des enthüllten Wortes lebt, liebt alle Erlösten und Erretteten, weil sie dazugehören. Der Herr sagt nämlich im Lukas 19, Vers 10, wozu ist der Menschensohn gekommen? Er ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und darin freut sich auch jeder, der in der Enthüllung des Wortes Gottes durch Jesus Christus stehen und leben kann. An diesem Werk stehen wir auch als Gemeinde. Wir stehen an dieser Arbeit des Herrn, nicht an der eigenen. Und ich musste einmal wieder auch für mich und für uns betonen, selbst unser Alltagsleben ist Gottesdienst. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem profanen Alltagsleben und dem geistlichen Leben. Das geistliche Leben durchdringt auch das Alltagsleben, auch das Geschäftsleben, das Berufsleben durchdringt das. Das wird alles unter die Fittiche des neuen Lebens genommen. Das kann nicht separiert werden. Und das merkt man auch bei den Gläubigen, die das in ihrem Herzen zulassen. Sie haben eine ganz andere Arbeitsweise im täglichen Leben, eine ganz andere Berufsführung, einen ganz anderen Umgang mit ihrem Geld, mit ihren Angestellten, mit ihrem Reichtum als sonst. Weil sie sich einfach dem Herrn verpflichtet fühlen und sehen, das ist nicht mehr mein Werk, nicht? Sondern das ist jetzt Gottes Werk, um andere zu segnen. An diesem Werk stehen heißt also, so wie es ja Jesus sagt, er zieht uns mit hinein in Johannes 14, Vers 19, er sagt, ich lebe und ihr sollt genauso leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wie es auch über seine Herde, seine Schafe sagt, was sollen sie haben? Johannes 10, Vers 11, sie sollen das wahre Leben und volle Genüge haben. Hier geht es jetzt nicht um materiellen Reichtum, sondern volle Genüge im Sinne des entschleierten Wortes Gottes, was von Anfang an schon da war. Volle Genüge, volle Orientierung, nicht mehr Hilflosigkeit, sondern Wissen, wo es lang geht. Das wollte Jesus allen zuteil werden lassen und will er auch. Und wir stehen an diesem selben Werk. Darum können wir so sagen, fehlende Liebe zu den Glaubensgeschwistern und zu den Menschenbrüdern, also die noch gar nicht gläubig sind, aber die doch gesucht werden sollen, dass sie vom Tod zum Leben kommen. Fehlende Liebe wäre dann ein Zeichen des mangelnden Lebens im Lichte Jesu. Je mehr wir im Lichte Jesu leben, desto stärker wird die Liebe zu allen Erlösten und auch zu den Menschen, die noch nicht im Glauben stehen, die erlöst werden sollen. Denn dazu ist ja Gott in Jesus Christus erschienen, um zu suchen, was verloren ist und es dann in die Seligkeit zu rufen. Der Wandel in der Finsternis, der keine Bruderliebe kennt, kennt er nicht in der Finsternis, weiß auch nichts von der Gnade Jesu, vom Werk Jesu in der Welt und von der Führung im Heiligen Geist. Also das ist Gegenteil vom im Licht wandeln. Wenn man in der Finsternis wandelt, dann weiß man nichts von dieser wahren Bruderliebe. Man weiß nichts von dem Werk Gottes in Jesus. Man kennt auch keine Führung im Heiligen Geist. Und wie sagt es Paulus dann in Römer 3, als er aufzählt, was die Menschen ohne Gott alles so tun? Da steht dann im Vers 17, und den Weg des Friedens wissen sie nicht. Wissen sie nicht. Sie tappen also im Dunkeln. Das ist das Gegenteil, nicht? Von Leben im Licht. Noch ein Punkt, die mangelnde Heiligung. Wenn wir Jesus Christus glauben und ihm folgen wollen, aber die Bruderliebe nicht zulassen, also hier ist es ja auch eine Frage des Zulassens, wenn ich merke, ich habe sie in mir selber nicht, dann bete ich darum, dass sie zugelassen wird, weil Gott in Jesus sie haben will und fördern will. Wenn ich sie aber nicht zulasse, sondern mich nur ärgere über den Nächsten und dadurch ja, durch meine Haltung selber auch Ärger anrichte, dann bleiben meine Augen verblendet für die Wahrheit und für das Wort vom Anfang. Das heißt also, das geht ja Hand in Hand. Je mehr ich im Lichte wandle, desto entschleierter ist auch das Wort Gottes. Und es ist lebendig in meinem Herzen und leuchtet als ein Licht auf meinem Wege. Der Mensch, der also hier nicht auf die Korrektur eingeht, obwohl er an Gott glaubt, kann nicht den Blick in die enthüllte Wahrheit tun. Aber Buße und Beugung vor dem Herrn führen wieder in die Herzenshinwendung zu ihm und befreit wieder von dem Schleier der Finsternis. Nur das ist der einzige Weg, der wieder alles enthüllt. Der Apostel Petrus, der hat das mal so zusammengefasst und gesagt im 2. Petrus 1, 2. Petrus 1, Vers 9, aber er spricht in den Versen vorher schon, dass er sagt, wendet ab Vers 5 alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend, in der Tugend Erkenntnis, in der Erkenntnis Mäßigkeit, in der Mäßigkeit Geduld, in der Geduld Frömmigkeit, in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe Liebe zu allen Menschen. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind. Und er tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Nicht? Also hier sehen wir wieder, genau, verschleiert, tappt im Dunkeln, weiß gar nicht mehr, wo es lang geht. Wenn nicht diese ständige, innige Gemeinschaft mit dem Erlöser gehalten wird, so wie es Petrus hier aufzeigt, was alles vorkommen soll, bis zur allgemeinen Liebe. Im Übrigen, in diesem Text ist mir immer wieder aufgegangen, die allgemeine Liebe zu allen Menschen ist die größte. Den Bruder lieben liegt noch darunter, weil wir eine gleiche Gesinnung haben, das ist einfacher. Aber den Feind zu lieben, alle Menschen zu lieben, das ist der größte Ausdruck der Liebe Gottes. Weil Gott alle Menschen liebt. Denn Gott sandte seinen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, erlöst werden. Oder wie es auch heißt im Johannesbrief, dass Jesus sein Blut nicht nur für uns, sondern für alle vergossen hat. Das ist die größte Liebe, ja? Und die soll auch in uns pulsieren. Das heißt, wir sollen uns ja gar nicht ereifern und ärgern über die Menschen, die noch außerhalb der Gnade leben und auch selbstverständlich alles falsch machen müssen, was vor Gott gemacht wird. Wie kann ein Mensch etwas richtig machen vor Gott, wenn er sein Leben ihm nicht anvertraut? Ist gar nicht möglich. Wir brauchen uns also gar nicht wundern. Es muss Falsches sein, ganz klar, unter der Führung des Satans. Aber wir sollen wie Gott selbst diese Menschen lieben und sie herausrufen aus der Finsternis. Und das ist ja Evangelisation, das ist Mission, was wir auch gerne tun. Petrus schrieb also erneut von dieser Blindheit, die dann eintreten kann, wenn wir nicht in der Heiligung weiter leben. Und Johannes der Apostel erinnerte ja im 8. Vers, dass jeder, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, die Wahrhaftigkeit des neuen Gebotes erkennt, des neuen Gebotes der Liebe erkennt, was ja das alte Gebot ist, und das neue Gebot gerne in sich pulsieren lassen will. Dieses neue Gebot der Liebe verklärt einfach Jesus in uns. Jesus in uns. Diese Gemeinschaft in dieser Liebe zu Gott ist die Gemeinschaft der Vollendung. Der Vollendung, in der wir täglich leben durch den Heiligen Geist. Wir lernen zusammenfassend, nur in Jesus Christus haben wir das ewige Leben, das ist uns klar. Nur in Jesus Christus haben wir Lebensgemeinschaft mit Gott. Es gibt sonst keine Lebensgemeinschaft mit Gott, auch in den Religionen nicht. Sie können da suchen und machen und tun, was sie wollen. Ohne Jesus Christus gibt es keine Gemeinschaft mit Gott. Alle bleiben ausgeschlossen. In Jesus leben wir in der Vollerfüllung der Gebote Gottes. Auch das soll uns deutlich gemacht sein. Es ist ein Leben im Licht, in der Wahrheit. Ein Leben des Lichtes in der Verbundenheit mit Gott, mit den Brüdern, in der Nächstenliebe zu den nächsten Menschen. Und diese Liebe, und das lernen wir daraus, können nur freie Menschen haben, die durch Gott frei gemacht worden sind. Wer nicht frei ist, kann nicht lieben. Das ist ganz eindeutig. Der muss immer seine eigene Unfreiheit verteidigen und die anderen wegstoßen. Er kann nicht lieben, er ist nicht frei. Wer aber frei ist, kann lieben, denn er ist ja gesichert. Er muss ja nicht mehr kämpfen um einen Glaubensstand oder Lebensstand. Er ist ja gesichert. Und wer gesichert ist, ist frei. Wer nichts mehr zu befürchten hat, nichts mehr zu verlieren hat, der ist frei, den Nächsten zu lieben. Und das ist die Liebe Gottes in Jesus Christus und somit die Erfüllung des alten Wortes im neuen Gebot. Diesen Tatsachenzustand, so können wir das nennen, gilt es, ständig im Glauben festzumachen und wahrzunehmen, dass ich täglich mich darauf berufe und sage, Herr, ich lebe im entschleierten Wort des Lebens, das, was du entschleiert hast. Ich lebe in deiner Vollkommenheit und führe mich jetzt in deiner Vollkommenheit, dass ich nicht meine Interpretation des Lebens wieder in den Vordergrund schiebe, sondern deine Vollkommenheit zulasse. Und das macht uns froh und das macht andere auch froh. Und jetzt lese ich uns nochmal diese Verse, jetzt verstehen wir sie vielleicht noch intensiver, wo Johannes sagt, meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr ja gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Wunderbares Wort der Gemeinschaft, und dem wollen wir ja unser Herz auch immer wieder aussetzen und darin leben.